ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir begrüßen Sie aus der Ferne.
Ja. Und ich sage auch einen wunderschönen guten Abend und die Kamera bewegt sich auf uns zu und jetzt gleich ist sie auch da.
Genau, ist ein bisschen wie mit dem Personalkarussell der Union. Das ist auch noch nicht in Fahrt. Es drehte sich heute nur ein kleines Stückchen weiter und es kann noch aus- und zugestiegen werden. Es gab aber einen Namen heute in der Bundeshauptstadt. Das ist seiner, Thorsten Frey. Auf den hatten fast alle gesetzt. Der Kanzleramtsminister soll nun heute in einer Woche von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt werden. Über seine Nachfolge wurde erstmal nichts bekannt. Torben Lehning über den Abgeordneten aus dem Schwarzwald, dem der Kanzler aus dem Sauerland offenbar vertraut.
Kanzlerflüsterer, rechte Hand. Thorsten Frey hat viele Namen und ist Kanzler Merz treu ergeben. Und das nicht erst seit 2025.
Frau Präsidentin, ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Jetzt soll aus dem Strippenzieher im Kanzleramt der wichtigste Mann der Union im Parlament werden. Denn am Mittag haben CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder Frey als Kandidaten für den Fraktionsvorsitz vorgeschlagen. Die Fraktion hat 4 Tage auf diese Entscheidung gewartet und zeigt sich jetzt erleichtert.
Er weiß, worauf es ankommt, die Fraktion stark zu vertreten, aber auch den Zusammenhalt in der Koalition in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu hilft ihm sicherlich auch seine Erfahrung, die er jetzt in der Regierung sammeln konnte.
Und deswegen können Sie davon ausgehen, dass das zu 100% ein gemeinsamer Vorschlag der Parteivorsitzenden von CDU und CSU ist.
Die Karriere des Baden-Württembergers aus Säckingen beginnt früh. Nach dem Jurastudium geht Frey in die Lokalpolitik. Mit nur 31 Jahren wird er zum Oberbürgermeister von Donaueschingen gewählt. Seit 2013 sitzt Frey für die CDU im Bundestag.
Voller Tatendrang. Jetzt kann es richtig losgehen.
Frey bekleidet wichtige Ämter. Von 2021 bis 2025 ist er parlamentarischer Geschäftsführer, organisiert also für Merz die Mehrheiten in der Opposition. Frey gilt als guter Verhandler und vor allem als loyaler Verteidiger der Interessen des Kanzlers. Genießt er auch das Vertrauen der Fraktion? Abgeordnete zeigen sich optimistisch. Am kommenden Mittwoch wollen sie Frey zum neuen Vorsitzenden wählen.
Und mit allen Fraktionskollegen, wo ich heute Nachmittag und heute Abend sprechen konnten, waren eigentlich alle voll des Lobes über den Vorschlag. Und deswegen glaube ich, dass der am Mittwoch auch eine breite Zustimmung in der Fraktion bekommen wird.
Er hat ein anderes Auftreten als Jens Spahn und trägt hoffentlich dazu bei, dass wir unsere Politik auch wieder besser kommunikativ begleiten können.
Frey hinterlässt eine Lücke im Kanzleramt. Als Nachfolger werden Gesundheitsministerin Nina Wagen oder der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Günther Krings gehandelt. Der Koalitionspartner pocht auf schnelle Entscheidungen vom Kanzler.
Wichtig ist, dass es keine Hängepartie gibt bei der Besetzung von Thorsten Freys Nachfolge im Kanzleramt.
Sollte Frey von der Unionsfraktion gewählt werden, hätte Merz ein Problem weniger. Eine Nachfolge für Frey sucht er aber immer noch. Das Personalkarussell der Union dreht sich weiter.
Markus Preis, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, hat wie immer an solchen Tagen auch heute viel telefoniert. Markus, Thorsten Frey gilt nicht unbedingt als jemand, der im Kanzleramt geglänzt hat. Das sieht man selbst in der Koalition so. Warum wird jemand befördert, der keinen so tollen Job gemacht hat?
Ja, böse Zungen behaupten Fachkräftemangel. So viele Leute gibt es ja gerade nicht in der Union, die als gewiefte Parlamentarier gelten und am besten auch noch Regierungserfahrung mitbringen. Thorsten Frey erfüllt diese 2 Kriterien auf jeden Fall. Und die Kritik an ihm, die ist durchaus bekannt. Auch Merz und Söder, die waren ja selber dabei sozusagen. Ein Wort aber, was in dem Zusammenhang immer wieder fällt dieser Tage, ist Lernkurve. Und die geht angeblich bei Thorsten Frey steil nach oben. Ja, Frey habe am Anfang in der Tat gebraucht, bis er wirklich in seinem Job als Kanzleramtsminister angekommen sei. Er hat ja zum Beispiel den ersten Koalitionsausschuss verpasst, weil er zu Hause in Donaueschingen einen Vortrag bei der Sparkasse gehalten hat. Aber das hat er eben danach nicht mehr gemacht und zuletzt jetzt wieder ernsthaft beim Reformpaket der Bundesregierung auch viel gute Arbeit geleistet. Also man vertraut Frey, dass er das jetzt hinkriegt. Und Merz, der schätzt sicher auch, dass er einen absolut loyalen Vertrauten jetzt an dieser ganz wichtigen Stelle im Bundestag hat.
Er räumt eine Stelle frei, da ist also der nächste Posten zu besetzen, Kanzleramtsminister. Viele Namen sind auf dem Markt, es wird viel spekuliert, aber offiziell haben wir heute nichts gehört. Was weißt du davon, was hinter den Kulissen wirklich geschieht?
Also nach allem, was ich höre, grübelt der Kanzler tatsächlich dann noch und hat auch noch keine oder keinen Namen definitiv zu Papier gebracht. Das hat auch gute Gründe, denn zum einen muss natürlich erstmal der Posten im Kanzleramt überhaupt frei werden. Und das passiert eben erst am Mittwoch. Wenn man da jetzt womöglich schon mehrere Namen einer Kabinettsumbildung ins Spiel bringt, dann wird das natürlich sehr genau beäugt. Welche Gruppen in der CDU, welche Strömungen werden da vielleicht bevorzugt, welche Bundesländer benachteiligt? All diese Fragen entstehen dann und das könnte Unruhe bringen, die sich dann womöglich auch auf die Wahl von Thorsten Frei am Mittwoch auswirken kann. Und das wäre dann natürlich wirklich ein Problem. Zum anderen überlegt Merz auch sehr genau, ob es eine größere Kabinettsumbildung geben soll. Dann muss man sehr viele Stühle verrücken. Merz bespricht das mit einigen Vertrauten, obwohl er anders als die Sache mit dem Fraktionschef da ganz alleine entscheiden könnte. Aber die Abstimmungen, die brauchen Zeit und allen Beteiligten ist klar, es soll in einem Rutsch bekannt gegeben werden. Man will da nicht zwei- oder dreimal nachziehen müssen.
Markus, wir warten weiter drauf. Danke fürs Telefonieren. Guten Abend nach Berlin.
Gerne.
Der Sommer 2026 begann diesmal schon im Frühjahr. Die ersten Hitzetage mit mehr als 30 Grad hatten wir im Mai. Und unter der Hitze im Juni stöhnte fast das ganze Land. Nicht so unter der Trockenheit. An manchen Orten gab es Unwetter und Sturzregen, an anderen fiel kein Tropfen. Unsere Karte zeigt die Regenmengen vom 1. bis zum 20. Juli. Dunkelrot ist besonders nass. Sonthofen mit 147 Liter pro Quadratmeter ist Spitzenreiter, aber nur knapp 80% der üblichen Menge. In Walmsburg in Niedersachsen sind 109 Liter, deutlich mehr als üblich. Trocken, das ist auf unserer Karte grau und hellblau, ist der ganze Westen. Düsseldorf 1 Liter pro Quadratmeter, 1% der üblichen Menge. Die Landwirtschaft in den trockenen Regionen leidet, wie Caroline Bissing aus dem Münsterland berichtet.
Hier sieht der Mais noch gut aus, hoch gewachsen. Aber je weiter Landwirtin Bettina Hüske und ihre Praktikantin ins Feld hineingehen, desto öfter finden sie solche Stellen. Fast ausgetrocknete Maispflanzen. Die Dürre trifft aktuell einige Regionen Deutschlands.
Ja, staubtrocken.
Auch hier im Münsterland hat es seit Wochen nicht mehr ausreichend geregnet.
Die Blätter haben sich hier schon richtig eingerollt. Das ist extremer Hitzestress auch schon, obwohl es jetzt aktuell ja gar nicht mehr so heiß ist. Aber denen fehlt dann einfach das Wasser.
Gerade jetzt, wenn die Pflanze eigentlich den Kolben ausbildet, wenn denn überhaupt einer wächst.
Dann sprechen wir auch davon, dass wir ja deutlich geringere Erntemenge an sich haben, aber vor allem auch die Qualität deutlich geringer ist.
Mais und Gras braucht die Landwirtin als Futter für ihre 140 Milchkühe auf dem Hof. Die erholen sich aktuell von den vergangenen Hitzewellen. Tagelang bis zu 38 Grad, kaum Abkühlung in der Nacht. Dabei fühlen sich Kühe aufgrund ihres Stoffwechsels schon ab 20 Grad unwohl, beginnen zu hecheln, die Körpertemperatur steigt. Einige Tiere haben die Hitze nicht überlebt.
Die Kälber, die haben das so schlecht verpackt. Wir haben da irgendwie alles versucht mit noch zusätzlich Wasser. Die habe ich sogar dann, als es 37 Grad waren, 38, habe ich die dann sogar mit einem Rasensprenger noch besprenkelt, dass die irgendwie runterkühlen. Das sind uns wirklich, also drei Kälber tatsächlich einfach tot umgekippt, mehr oder weniger.
Auch zwei angeschlagene, trächtige Kühe sind gestorben. Ein emotionaler und finanzieller Verlust. Ein Kalb bringt bis zu 800 Euro. Eine ausgewachsene Milchkuh ist mehrere Tausend wert. Bettina Hüske hat in den vergangenen Jahren viel in den Hof investiert. Ein neuer Stall, zu allen Seiten offen, damit immer Durchzug da ist. Zusätzlich gibt es große Ventilatoren. Bisher war das ausreichend.
Der jetzige Sommer hat natürlich sehr zum Nachdenken angeregt, was man eben noch machen kann für die Tiere. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir da Ventilatoren technisch noch mal anders ausrichten, dass eben noch mehr Bereiche von diesem Stall auch abgedeckt werden. Dann gibt es die Möglichkeiten, so Tröpfchenberegnungen mehr oder weniger zu machen für die Kühe. Haben wir aktuell noch gar nicht so notwendig gesehen, weil wir so einen extrem offenen Stall haben, aber auch das wird jetzt kommen. Also da müssen wir uns ganz klar darauf einstellen, dass das passieren wird.
Der große Deckenventilator ist vor einigen Tagen kaputt gegangen. Bettina Hüske hofft, dass er schnell ausgetauscht werden kann, vor der nächsten Hitzewelle.
Ja, wir drücken die Daumen und fragen nach bei Pilar Bossmann im Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt am Main. Pilar, ihr habt jede Menge Daten über Regen und Hitze im Sommer. Zwei Hitzewellen hatten wir schon, ist eine dritte in Sicht?
Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass es in nächster Zeit wieder wärmer wird. Jetzt erstmal in den nächsten Tagen, jetzt am Beispiel von Münster, sehen wir, dass es am Samstag mal einen kleinen Hitzepeak gibt, aber wirklich nur einen Tag. Dann gehen die Temperaturen noch mal ein bisschen zurück. Aber dann ab Mitte nächster Woche steigen sie dann doch wieder in den sommerlichen Bereich an und bleiben dann vorerst höchstwahrscheinlich auch in diesem hohen Bereich. Das heißt, da gibt es noch ein bisschen Unsicherheiten nach oben und nach unten. Aber da besteht eben die Gefahr, dass Ende Juli, Anfang August dann die nächste Hitzewelle droht bei uns.
Wie die Trockenheit der Landwirtschaft zu schaffen macht, haben wir gerade gesehen. Das gilt auch für alle, die einen Garten haben. Ist da Regen in Sicht?
Wir schauen gleich auf den Regen. Erst einmal noch mal die Trockenheit ein bisschen genauer an. Die sehen wir an der Bodenfeuchte. Und da sehen wir, dass vor allem der Westen und der Südwesten, auch der Süden insgesamt, sehr stark betroffen ist von Hitzestress, von der Trockenheit. Und wenn wir jetzt uns mal die Regenmengen bis zum Sonntag anschauen, da sehen wir, es kommt Regen. Vor allem am Sonntag erwarten uns Schauer und Gewitter. Die treffen dann aber auch wieder nicht jeden. Vor allem in NRW kann dann aber trotzdem zumindest mal hier und da ein bisschen was an Regen fallen, dort ein bisschen Entspannung bringen, auch vor allem dann so am Alpenrand. In Niederbayern kann es dann auch mal ein bisschen stärker regnen und ein bisschen mehr regnen. Aber die Modelle sind sich da eben erstmal noch nicht 100% sicher. Und es gibt vor allem auch hier weite Bereiche von Rheinland-Pfalz über Baden-Württemberg, den Norden Bayerns bis hin in den Osten, die vielleicht gänzlich trocken bleiben. Und das zeigen leider auch viele Modelle. Das heißt, die Modelle sind sich schon relativ einig, wo Regen fallen wird, hier in diesen angegebenen Bereichen. Also überall, wo blau ist, kann es dann auch mal Regen geben. Aber die Menge ist eben noch nicht so ganz sicher. Und das wird wahrscheinlich einfach nicht die richtige Erleichterung bringen, die wir uns da wünschen und die wir auch brauchen würden.
Ja, danke, Pila. Wir sprechen nachher noch mal ganz offiziell zum Wetter von morgen. Das Unternehmen OpenAI hat mit seinem Programm ChatGPT künstliche Intelligenz für Millionen Menschen nutzbar gemacht. Und dieses Unternehmen meldet jetzt Erstaunliches. Ein von der Firma entwickeltes KI-Modell sei bei einem Versuch ausgebrochen, habe sich Zugang zum freien Internet verschafft, sich dann in ein anderes Unternehmen gehackt und dort geheime Informationen entwendet. Klingt schon ein bisschen wie Science Fiction. Wir versuchen das gleich in einem Gespräch zu klären, aber zuerst Sarah Schmidt aus Washington über das, was wir bisher wissen.
Es ist nicht ganz einfach darzustellen, was sich in der digitalen Welt nach Angaben des Unternehmens OpenAI abgespielt haben soll. Ungefähr so könnte man es sich vorstellen. Eine Art Box, ein vordefinierter Testbereich, innerhalb dessen KI-Modelle, hier dargestellt durch Licht, nach Sicherheitslücken suchen sollten. Abgetrennt, abgeschottet vom Internet, um keinen Schaden anzurichten. Was das Unternehmen OpenAI offenbar nicht erwartet hatte, die künstliche Intelligenz konnte den abgeschotteten Bereich verlassen. Sie hat eine Art Sicherheitslücke gefunden und konnte dann in die Systeme eines anderen Unternehmens eindringen, das über Informationen verfügte, die ihr weiterhelfen würden. Bei der Lösung der an die KI gestellten Aufgabe. Ein selbstgestarteter Hackerangriff künstlicher Intelligenz also. In einem Statement spricht OpenAI von einem unprecedented, also beispiellosen Cybervorfall. Es könnte nicht der letzte sein, warnt das für Cybersicherheit zuständige Bundesamt in Deutschland.
Wir gehen davon aus, dass die nächsten Monate, ein, zwei Jahre sehr, sehr holprig werden, dass wir mit einer deutlich höheren Anzahl von Angriffen rechnen müssen und dass wir kaum noch eine andere Chance haben werden, uns zu verteidigen, als selber auf eine entsprechende Automatisierung zu setzen und KI auch für uns zu nutzen.
Der Konkurrenzkampf unter den Tech-Unternehmen ist groß. Wer gewinnt das Rennen um die beste KI? Erst vor kurzem warnte die Firma Anthropic vor dem eigenen Modell Mythos. Erste Experten werfen die Frage auf, ob es sich auch um Machtdemonstrationen handeln könnte, wenn man zeigt, was möglich ist. Andere bezweifeln das.
Das ist nichts, womit ich prahlen würde. Es ist gut, dass sie die Sache öffentlich gemacht haben und so transparent wie möglich damit umgegangen sind. Ich betrachte es als Bedrohung und Warnung.
I consider it to be a threat and a warning.
Die US-Regierung sucht derweil eine Position beim Thema Regulierung. Doch auch das sagen Experten, das Problem müsse weltweit gemeinsam angegangen werden. Schwer vorstellbar bei der aktuellen politischen Lage.
Wenn sich jemand auskennt, dann Fritz Espenlaub, ARD-Fachjournalist. Er ist Gastgeber des ARD-KI-Podcasts und Autor der Open-AI-Story, den der Deutschlandfunk gerade als Podcast veröffentlicht hat. Fritz, das klingt unheimlich, wie ein Virus, das aus dem Labor entweicht und dann schlimmstenfalls eine Pandemie auslösen kann. Hat der Mensch da schon die Kontrolle verloren?
Nein, da muss man ganz klar sagen, dass man hier mit diesem Begriff der Autonomie ein bisschen vorsichtig umgehen muss. Also es ist nicht der Fall, dass wir es hier mit einem irgendwie Superbösewicht zu tun haben, der jetzt sein Hochsicherheitsgefängnis verlassen hat und sich von PC zu PC fortpflanzt und irgendwie auch dann auch auf unseren Rechnern landet, sondern was damit gemeint ist, ist, dass eben innerhalb dieser Testumgebung das Modell eigentlich fast zu gut seine Aufgabe, die ihm gestellt wurde, erledigt hat und sich, wenn man so will, die Schulaufgabe, die ihm gestellt wurde und für die es in einem Klassenzimmer eingesperrt wurde, quasi aus dem Klassenzimmer befreit hat, dann unerlaubt zum Lehrerzimmer Zugang verschafft hat, um sich dort die Musterlösung zu holen.
Okay, also die künstliche Intelligenz beherrscht uns noch nicht. Worum es da ja offenbar geht, ist, dass KI nach Sicherheitslücken forscht. Das scheint ja das Ziel gewesen zu sein. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sagt, da wird sich grundlegend etwas ändern. Auf Datensicherheit sind wir angewiesen, in Krankenhäusern, in Behörden, an vielen Stellen. Werden die Daten sicherer oder unsicherer durch solche Experimente?
Das ist die große Frage des aktuellen Moments. Es kann in beide Richtungen gehen. Fest steht, dass diese Modelle besonders gut darin sind, Computercode zu schreiben. Mittlerweile sind das nicht mehr nur die reinen KI-Sprachmodelle, sondern die haben dann eben auch Werkzeuge, Tools, auf die sie zugreifen. Auch da kommt diese sogenannte Autonomie ins Spiel, dass die Modelle über einen längeren Zeitraum immer komplexeren Computercode ausführen können und sich auch selbstständig nach neuartigen Lösungen für die Probleme, die man ihnen stellt, dann eben umgucken. Und natürlich ist die Cybersicherheit da der große Bereich, in dem auch schon eigentlich seit jetzt vielen Monaten und eigentlich schon seit Jahren immer wieder gewarnt wird, dass hier KI eine sehr, sehr große Auswirkung haben wird. Aber ob das am Ende zu mehr oder zu weniger Sicherheit führen wird, ist noch nicht klar, weil natürlich in der Cyberabwehr gibt es diese Modelle ja ganz genauso.
Mhm. Sarah hat gerade im Film schon die Frage aufgeworfen, warum OpenAI das heute so offen dargestellt hat und ob dahinter einfach so der Wunsch steckt, in der Konkurrenz auf sich aufmerksam zu machen, so ein bisschen Werbetrommel rühren oder ob es wirklich das Bekenntnis eines Fehlers ist. Wie ist deine Einschätzung?
Ich sehe das differenziert. Es ist natürlich auf der einen Seite schon so, dass eine Firma wie OpenAI erstmal auch einen positiven Effekt hat von Publicity, von Aufmerksamkeit. Gerade OpenAI macht sich Gedanken über einen Börsengang und wenn jetzt alle darüber reden, wie mächtig das aktuelle Modell ist, dann ist das erstmal nicht schlecht für die Firma. Allerdings wäre es in meiner Einschätzung auch falsch zu sagen, dass diese Firmen sozusagen irgendwie das alles nur als PR-Zirkus inszenieren. Es ist tatsächlich eine reale Verbesserung dieser Technologie, mit der wir es hier zu tun haben, die wir miterleben. Und auch dieser aktuelle Vorfall, der wurde ja zuerst auch öffentlich gemacht von Hugging Face, also von dem Unternehmen, auf das dieser Hackerangriff verübt wurde. Dementsprechend denke ich, dass das schon sich nicht gegenseitig ausschließt. Natürlich profitiert OpenAI davon, wenn man darüber redet, aber es ist trotzdem eine reale Dynamik, eine reale Gefahr, mit der wir es auch zu tun haben.
Und mit welcher Erkenntnis geht der Fachmann Fritz Espenlaub nun heute aus diesem Tag nach dieser Meldung?
Also, wenn ich zynisch wäre, dann würde ich sagen, die Erkenntnis ist, dass heute Mittwoch ist. In der KI-Welt ist das, wie gesagt, ein Szenario, das schon länger diskutiert wird. Und eigentlich auch klar war, dass es früher oder später zu einem derartigen Vorfall kommen wird. Für mich ist, glaube ich, persönlich die Haupterkenntnis, dass es weniger darum geht, dass es jetzt ein autonomes Modell war, das sich da selbstständig in diesem Test Zugang zum Internet verschafft hat, sondern die Haupterkenntnis ist, es ist ein amerikanisches Modell, das das gemacht hat und die Firma Hugging Face hat zu ihrer eigenen Verteidigung dann ein chinesisches Modell genutzt. Und es gibt in dieser ganzen Geschichte keine europäischen Modelle. Und ich glaube, Okay. Das ist eine Frage, die wir uns schon sehr, sehr genau angucken sollten.
Ja, Fritz, danke für die Erklärungen und guten Abend nach München.
Dankeschön.
Die Ukraine lässt uns ja doch immer wieder staunen. Während Kiew fast jede Nacht unter Raketenbeschuss steht, gehen nachmittags Tausende auf die Straße und demonstrieren. Wegen des Kriegs sind ja Präsident und Parlament zuletzt 2009 gewählt worden. Aber wie stark der Volkswille doch Einfluss auf die Politik haben kann, das zeigen die letzten Tage. Im Machtkampf zwischen dem jungen, populären Verteidigungsminister Fedorow und dem als reformfeindlich geltenden Armeechef Sirski stand der Präsident auf der Seite des Armeechefs, die Demonstranten auf der des Ministers. Den hatte Selenskyj letzte Woche zum Rücktritt gedrängt und dann folgten tägliche Proteste, sogar ein Ultimatum an den Präsidenten. Mit Folgen aus Kiew, Wassily Gollat.
Sirski raus. Tagelang haben Protestierende in verschiedenen Teilen der Ukraine die Absetzung des Armeechefs Oleksandr Sirski gefordert. Für viele verkörpert er einen alten, sowjetisch geprägten Militärapparat. Am Dienstagabend reagiert Präsident Selenskyj auf den öffentlichen Druck. Alle Prioritäten und der Kurs zur Modernisierung der Kommandostruktur der Armee wurde analysiert. Zunächst habe ich beschlossen, dass Mykhailo Drapaty der neue Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine wird. Drapaty macht sich 2014 einen Namen. Damals als junger Major bei der Verteidigung von Mariupol. Er durchbricht eine Straßensperre pro-russischer Kräfte und trägt so dazu bei, die russische Besatzung zu verhindern. Drapaty genießt in der Ukraine hohes Ansehen, innerhalb der Armee und in der Bevölkerung. Selenskyj hat die Protestierenden gehört. Ich unterstütze die Absetzung von Sirski und die Benennung von Drapaty ist eine richtige Wahl. Ich hoffe, dass Drapaty wirklich ein genialer Mensch ist, der nicht wieder dieselben Fehler macht wie beispielsweise Sirski oder sein Vorgänger Saluzhny. Und dass er in seinem Stab genügend erfahrene Leute hat, die keine Fehler zulassen werden. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sich grundlegend etwas ändern wird. Die Erwartung an den neuen Armeechef, er soll die alten Probleme lösen. Dem Militär fehlt es an Personal. Die Rekrutierung erfolgt immer häufiger direkt von der Straße. Oft gegen den Willen der wehrpflichtigen Männer. Spannungen im Land nehmen zu, erschöpfte Soldaten drängen auf regelmäßige Pausen. Reformen auch deshalb notwendig, weil Fälle systematischer Misshandlung innerhalb des Militärs öffentlich geworden sind. Olha Reshetilova setzt sich als Militärombudsfrau für die Rechte und den Schutz ukrainischer Soldaten ein. Ich schäme mich und bin traurig, dass so etwas in den ukrainischen Streitkräften überhaupt vorkommt. Natürlich wird es immer Konflikte im Alltag geben. Es ist klar, dass die Armee ein Querschnitt der Gesellschaft ist. Aber die ukrainische Armee muss ein Vorbild an Disziplin und Respekt vor der Menschenwürde sein. Deshalb erwartet sie von der Armeeführung weniger autoritäres Vorgehen und mehr Sorge für den einzelnen Menschen. Reshetilova fordert im ARD-Interview eine öffentliche Debatte über einen neuen Gesellschaftsvertrag. Im Jahr 2022 sah dieser Gesellschaftsvertrag so aus. Freiwillige sind in den Krieg gezogen, während wir hier alle die Armee so gut wie möglich unterstützt und für die Armee gearbeitet haben. Es ist Zeit vergangen und offensichtlich muss diese gesellschaftliche Vereinbarung überdacht werden. Erschöpfte Soldaten, die seit Jahren kämpfen, hätten das Recht abgelöst zu werden. Andere müssten Verantwortung übernehmen.
2019 wurde zuletzt in der Ukraine gewählt. Den Tag heute vor 10 Jahren, den hat ganz München in Erinnerung. Abends um 6:15 schoss ein 18-Jähriger am Olympia-Einkaufszentrum um sich, tötete 9 Menschen und konnte zunächst fliehen. Terroralarm wurde ausgelöst, der Nahverkehr eingestellt. Die Polizei ging lange von einem Amokschützen aus, der seine Opfer zufällig ausgewählt hatte. Für die Angehörigen waren es dann 3 quälende Jahre, bis die Ermittler bestätigten, wofür es schon kurz nach der Tat Hinweise gab. Der Täter wollte doch gezielt Menschen mit ausländischen Wurzeln töten. Die Angehörigen wünschen sich eine Entschuldigung für das Zögern der Behörden. Vielleicht könnten sie dann leichter loslassen. Martin Breitkopf.
Can. Fußball war seine große Leidenschaft. Der 14-Jährige galt als großes Talent, träumte von einer Profikarriere. 10 Jahre nach seinem Tod ist sein Zimmer fast unverändert. Für seine Eltern Hassan und Sibel Leyla ist er bis heute jeden Tag präsent.
Er lebt in mir. Ich fühle ihn überall, sogar in meinem Knochen, in meinem Blut. Also jeden Tag er schläft mit mir und er wacht mit mir.
10 Jahre ist für euch, für uns ist immer noch der Schmerz wie der erste Tag, wie der 10. Tag.
Dieser Schmerz begleitet mich, bis ich bei ihm bin.
Am 22. Juli 2016 fallen am Olympia-Einkaufszentrum in München Schüsse. 8 Jugendliche und eine Frau sterben, alle mit ausländischen Wurzeln. In der Stadt bricht Chaos aus, die Polizei spricht zunächst von einer akuten Terrorlage, es kursieren Gerüchte über weitere Täter, was sich aber nicht bestätigt. Nach der Tat gehen die Ermittlungsbehörden zunächst von einem Amoklauf eines Einzeltäters aus, obwohl vieles auf ein rechtes, rassistisches Motiv hindeutet. Die Angehörigen fühlen sich lange alleingelassen. Erst 3 Jahre und 3 Monate später wird die Tat offiziell als rassistisches Attentat anerkannt. Der Vorwurf der Angehörigen, die Politik habe sich zu wenig eingemischt.
Wo war diese Demokratie, als wir als Eltern jahrelang darum kämpfen mussten, dass die Wahrheit überhaupt anerkannt wird.
Für die Angehörigen wurde die Tat zu lange entpolitisiert. Bei der Suche nach der Wahrheit fühlten sie sich von den Behörden nicht ausreichend unterstützt. Deshalb fordern sie einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um das Geschehen aufzuklären.
Antisemitismus und Rassismus dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Dafür zu sorgen, das ist unser aller Pflicht.
Sibel Leyla findet klare Worte gegenüber Politik und Gesellschaft.
Rechtsextremismus ist kein Zufall. Er ist keine psychische Erkrankung und schon gar kein Einzelfall. Rechtsterrorismus ist die schwere Folge politischen Versagens, institutionellen Rassismus und gesellschaftlichen Schweigens.
Hassan und Sibel Leyla haben ihren eigenen Weg gefunden, gegen Rassismus einzustehen. Zu Ehren ihres Sohnes und der 8 weiteren Opfer veranstalten sie bereits zum 2. Mal ein Fußballturnier. Damit wollen sie die Erinnerung an die Ermordeten lebendig halten.
Ich meine, es geht um 9 Menschen, die ermordet wurden, weil da halt anders ausgeschaut haben. Und da soll jeder in Deutschland wissen, was hier alles gelaufen ist.
Damit von Can nicht nur sein Tod in Erinnerung bleibt, sondern auch der Traum eines 14-Jährigen, der Fußballprofi werden wollte.
Der Täter von München hatte den Tag der Tat bewusst gewählt. Genau 5 Jahre zuvor tötete der Rechtsextremist Anders Breivik in Norwegen 77 Menschen. Auch dort wurde heute des Attentats von Oslo und Utøya gedacht. Und damit, Julia Niharika, beginnen die Nachrichten.
Ja, genau, an der Gedenkstätte im Osloer Regierungsviertel wurden die Namen der Getöteten verlesen. Ministerpräsident Støre legte einen Kranz nieder. Vor 15 Jahren hatte der Rechtsterrorist Breivik zuerst eine Bombe im Regierungsviertel in Oslo gezündet. Anschließend fuhr er auf die Insel Utøya und verübte ein Massaker im Jugendlager der Sozialdemokratischen Partei. Breivik wurde nach der Tat zu 21 Jahren Haft verurteilt. Der CDU-Politiker Spahn steht derzeit nicht nur wegen einer Leihmutterschaft im Fokus, sondern erneut wegen der Maskenaffäre. Ein Hamburger Textilunternehmer hatte gegen den Bund geklagt und Schadensersatz von fast 500 Millionen Euro gefordert. Es ging darum, ob durch einen Mailverkehr zwischen dem Unternehmen und Spahn im Jahr 2020 ein Kaufvertrag zustande gekommen war. Das Bonner Landgericht kam zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall war und wies die Klage ab. Fahnder der Staatsanwaltschaft haben die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht. Hintergrund sind nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung Ermittlungen zu möglicherweise rechtswidrigen Cum-Cum-Geschäften der Postbank. Es geht dabei um Vorgänge aus den Jahren 2008 bis 2010. Die Deutsche Bank hatte die Postbank im Jahr 2010 übernommen. In Deutschland waren noch nie so viele Pkw zugelassen wie zu Beginn des laufenden Jahres. 2025 lag die Gesamtzahl bei 49,3 Millionen. Inzwischen sind es bereits 49,5 Millionen Pkw. Umgerechnet bedeutet das, 593 Pkw kommen auf 1000 Einwohner. Nur 24 davon sind reine E-Autos. Die höchste Pkw-Dichte gibt es in den Flächenländern, denn in Ballungsräumen ist der öffentliche Nahverkehr oft besser ausgebaut. Das Geburtshaus von Adolf Hitler in der österreichischen Stadt Braunau am Inn wurde zu einer Polizeistation umgebaut. Dabei ist die Fassade in den Zustand von 1750 zurückversetzt worden. Videoüberwachung soll Nazi-Nostalgiker abschrecken. Immer wieder waren Neonazis zu dem Geburtshaus gepilgert. Zunächst hatte es Überlegungen gegeben, das Haus abzureißen oder zum Museum umzubauen.
Das Wort Arschbombe steht im Duden, man darf es also hier benutzen. Man zieht dabei die Knie an den Bauch und springt mit dem Gesäß voran ins Wasser. Die Aufmerksamkeit ist einem sicher. Allerdings sollte man schwimmen können und dort liegt für viele Kinder das Problem. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft warnt, dass jedes fünfte Kind im Grundschulalter nicht schwimmen kann. Und diese Zahl habe sich innerhalb weniger Jahre verdoppelt. Dafür gibt es viele Gründe. Geschlossene Schwimmbäder, weniger Schwimmunterricht an Schulen, zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. Barbara Fuß hat mittendrin im bayerischen Geimersheim beobachtet, wie Schüler Schülern helfen, schwimmen zu lernen.
Natürlich hat man Sorge, dass irgendwas schief läuft.
Nervös ist man immer, vor allem wenn man dann auf einmal echte Kinder hat. Das haben wir ja in den Lehrproben nur mit uns selber quasi gemacht.
Also wir sind schon aufgeregt, weil es das erste Mal ist, dass wir es machen.
Emilia Theisen und 12 weitere Schülerinnen und Schüler aus dem 11. Jahrgang des Gymnasiums Geimersheim haben heute Premiere als Schwimmassistenten. Sie wollen Kindern das Schwimmen beibringen. Und da sind sie schon, 50 Drittklässler aus der benachbarten Grundschule. Sportlehrerin Elke Harrer teilt die Kinder den Schwimmassistenten zu.
Und zwar wisst ihr, auf was wir hier aufpassen müssen. Ja,
nicht rennen,
hier kann man ganz leicht ausrutschen. Ne?
Emilia hat die fortgeschrittenere Gruppe bekommen. Mitschülerin Jana Hassan, diejenigen, die noch nicht schwimmen können. Jede Schwimmassistenz kümmert sich um 5 Kinder. Bei einer größeren Gruppe hätte Jana Bedenken.
Ich glaube, mit nicht schwimmen ein bisschen schwer. Vor allem, weil ich jetzt bei 5 Kindern schon den Überblick verliere. Ich denke auch schon, dass sie ohne Schwimmnudeln schwimmen können. Aber wir gehen es ganz langsam an.
Das Projekt der Gymnasiasten stößt in eine Lücke. Bundesweit ist Schwimmunterricht im Lehrplan fest verankert. Doch in der Realität schaffen es viele Schulen nicht, den Unterricht wie vorgegeben zu erteilen, sagt der Sportlehrer der Gymnasiasten, der das Projekt angestoßen hat.
Wir haben etwas wenige Schwimmflächen, aber vor allen Dingen auch zu wenige Schwimmlehrkräfte. Und das war unser Ansatz. Wir wollten mal überlegen mit unseren Elfenlässern, was wirklich praktisch Sinnvolles zu machen.
Das Rettungsschwimmerabzeichen, ein Erste-Hilfe-Kurs und ein Mindestalter von 14 Jahren sind Voraussetzungen für die 40-stündige Ausbildung zum Schwimmassistenten. Das alles haben die Gymnasiasten im Rahmen eines beruflichen Seminars gemacht. Am Ende mussten sie mit einer Lehrprobe vom Bayerischen Schwimmverband ihr Können beweisen. So geschult dürfen sie jetzt die Sportlehrer hier unterstützen.
Hört ihr alle zu? Auch ihr da hinten, ne? Hört ihr? Okay, ihr nehmt die Schwimmnudel, tut es einfach hier unter eure Hüfte, legt euch quasi ins Wasser und macht nur die Armbewegung. Okay?
Bei den Grundschülern scheint es gut anzukommen.
Ich finde es schön, weil die können auch mal mit ins Wasser kommen.
Die Aufsicht bleibt bei den Sportlehrern. Für sie sind die Hilfskräfte eine große Unterstützung.
Normalerweise sind wir für 2 Klassen, also für 50 Kinder, 3 Lehrer. Einer nimmt die Nichtschwimmer und 2 teilen sich die Schwimmer auf. Und da geht halt nur von außen kleine Bewegungskorrekturen. Aber groß mit den einzelnen Kindern arbeiten ist schwierig.
Nach dem Einsatz eine kurze Nachbesprechung.
Glücklich oder nicht glücklich?
Hätte ich gewusst, dass weniger Zeit wäre, hätte ich diese Technikübung am Beckenrand, weil die schon ein bisschen langweilig ist, wird kürzer gehalten.
Bei der nächsten Stunde werde ich auf jeden Fall bisschen anspruchsvollere Übungen nehmen.
Nach dem Schwimmbad zurück ins Klassenzimmer. Hier planen sie, wie sie das Schulprojekt in einen Verein überführen, der den Schwimmassistenzen auch einen Lohn zahlt.
Das wäre für mich ein wahrer Schlüssel, ob es zukunftsfähig ist oder nicht.
Bisher ist der Einsatz von Emilia und den anderen unentgeltlich.
Heute hat es mir echt gezeigt, dass es mir echt Spaß macht. Und deswegen sage ich, ja, wenn die Bezahlung schon stimmt, dann könnte ich schon weitermachen.
Der Bedarf ist da. Auch die Mittelschule hat Interesse an den Schwimmassistenzen. Und das Bayerische Kultusministerium hat signalisiert, Geld bereitzustellen. Vielleicht, so hoffen sie hier, auch mal für weitere Schulen.
Pila, ich nehme an, du hast zugesehen. Nach dem Beitrag ist die Frage klar. Gibt's morgen Freibad, Wetter?
Im Südwesten auf jeden Fall. In der Nordhälfte muss man so ein bisschen tougher sein, denn dort sind auch die Wolken ein bisschen mehr. Auch heute Nacht kann es da noch vereinzelt ein paar Tropfen geben, vor allem im Osten. Auch mal richtige Schauer nach Süden hin, sternenklar. Und auch morgen starten wir im Süden und Südwesten mit Sonnenschein in den Tag. Im Norden sind noch viele dichte Wolken, im Osten gibt es auch Schauer und Gewitter. Da sollte man nicht so baden gehen, aber zum Wochenende kommt dann der Sommer auch wieder zurück. Heute Nacht die Temperaturen dann zwischen 15 und 8 Grad. Morgen tagsüber wird es dann vor allem in Richtung Südwesten sommerlich warm mit bis zu 27 Grad, ansonsten ein bisschen kühler. Und in den nächsten Tagen kommt dann mit viel Sonnenschein der Sommer wieder zurück. Und dann am Samstag bis zu 34 Grad, bevor dann wieder Schauer und Gewitter entstehen.
Dafür danke, Pila. Das waren die Tagesthemen. Hier folgt eine Reportage über selbstgebaute Waffen aus dem 3D-Drucker.
Tja, und wir sehen dabei, zu welch tödlicher Gefahr die werden können.
Und wir treffen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss,
bis morgen. Und lassen Sie es gut gehen.